Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Juhu, 75 Jahre lang Altersrente. Und das, obwohl man erst mit 65 in Rente geht. Das geht natürlich nur, wenn man 140 Jahre alt wird. Was aber mittlerweile gar nicht mehr so unwahrscheinlich ist, dass wir so richtig alt werden. Wir Menschen werden immer älter, wobei nicht alle. Ja, in einigen Regionen Deutschlands oder auch der Welt steigt die Lebenserwartung nicht an. Woran das liegt und was eine neue Studie aus Deutschland dazu ergeben hat, darüber sprechen wir jetzt gleich. Dann auch Thema die Katastrophe in London, der Großbrand in einem Hochhaus mit bisher 12 Toten. Ein Feuerwehrmann, der seit 27 Jahren in diesem Beruf arbeitet, hat heute beim Talkradio LBC auf die Frage, ob er jemals sowas erlebt hat, geantwortet:
Nothing like it, ever. It was just like them images of 9/11. You know, we're going up the staircase and people were coming down in smoke and it was unbelievable. I've never seen anything like it in my life.
Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Szenen, wie ich sie nur von 9/11 kenne, sagt er. Wir geben euch diese Stunde ein Update aus London mit unserem Korrespondenten. Der Mittwochabend mit dabei heute Abend, Rahel Klein.
Hallo.
Grüß dich.
Hallo.
Am Mikrofon Ralf Günther, auch hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Liebe in den 80ern Geborenen, liebe Studis, liebe Kinder von Lehrern oder Apothekerinnen, hier ist Deutschlandfunk Nova. Ihr alle, ihr könntet 150 Jahre alt werden. Ist das krass, oder? Ich weiß, ihr fühlt euch jetzt so mit 30 schon sehr alt, aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so klein, dass ihr echt alt werdet. Also 100, 120 sind locker drin mittlerweile. Seit gut einem Jahrhundert steigt die globale mittlere Lebenserwartung, aber zwischen einzelnen Regionen und gesellschaftlichen Schichten gibt es enorme Unterschiede bei der Lebenserwartung. Damit hat sich das Berlin-Institut in einer neuen Studie beschäftigt. Sabine Süterlin ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Bevölkerung und Entwicklung. Und sie habe ich gefragt, wo stehen wir denn in Deutschland momentan bei der Lebenserwartung?
Wir stehen bei im Durchschnitt ungefähr 81 Jahren. Für Frauen ist es ein bisschen mehr, für Männer etwas weniger. Das ist eigentlich überall auf der Welt so.
Und es ist natürlich die Frage, in was für eine Gesellschaftsschicht werde ich da reingeboren oder lebe ich?
Ja, das kann einen Unterschied ausmachen. Es gibt eine regionale Untersuchung des Bundesamtes für Bau, Stadt und Raumforschung aus dem Jahre 2012. Da haben die festgestellt, dass die männliche Lebenserwartung für Personen, die in Pirmasens leben, ungefähr 8 Jahre niedriger ist als für Personen, die im Landkreis Starnberg in Bayern leben, der eher wohl situiert ist. Und Pirmasens ist natürlich ein strukturschwaches Gebiet. Also deutet vieles darauf hin. Das ist einer der Hinweise dafür, dass der soziale Status und der Bildungsgrad einer Person eine Rolle spielt.
Und das liegt dann einfach daran, dass die dann eher zum Arzt gehen, weil Krankenversicherung haben wir doch alle.
Das ist nicht so sehr der Punkt. Es gibt zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wer einen niedrigen Sozialstatus hat, steht tendenziell eher unter einem gewissen Lebensstress, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, also wer sich sehr viel Sorgen um seine Erwerbsfamilien oder Wohnsituation machen muss, steht unter Stress und das wirkt sich irgendwann auf Dauer auf den Körper aus. Stress ist eigentlich eine Schutzfunktion des Körpers für eine akute Stresssituation. Wenn das aber dauerhaft diese Hormone, diese Stresshormone ausgeschüttet werden, dann kann das zu Krankheiten führen. Und das ist ein Faktor, warum Personen mit einem niedrigen Sozialstatus eher krank sind. Der zweite ist, dass offenbar Verhaltensweisen, die als Risikoverhaltensweisen bezeichnet werden, in diesen Bevölkerungsgruppen häufiger vorkommen, wie zum Beispiel Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht, schlechte Ernährung.
Okay, all diese Gründe, die Sie aufgezählt haben, die können wir jetzt eigentlich auch dann im internationalen Vergleich sehen, ne? Dass Deutschland an sich ein recht reiches Land ist und wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, dann ist da die Lebenserwartung wahrscheinlich nicht ganz hoch. Was ist denn übrigens das Land, wo ich am ältesten werde momentan?
In Japan.
Japan, immer noch, ne?
Etwa 87 Jahre.
Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich Glück gehabt, weil ich habe keinen körperlich harten Job. Mir geht es gut, ich kann Bio einkaufen, meine Eltern sind gesund, meine Oma wird jetzt 90. Was glauben Sie, wie alt werde ich?
Es gibt Leute, die sagen, Wissenschaftler, die sagen, es könnte durchaus sein, dass sie schon in die Nähe von 100 oder sogar drüber kommen, wenn sie jetzt, ich weiß nicht, welcher Geburtsjahrgang sie sind, aber das könnte sein. Also die sagen jedenfalls, es leben heute schon Leute, die 150 Jahre alt werden können. Da gibt es aber einen großen Streit innerhalb der Wissenschaft drüber, ob das überhaupt möglich ist und ob der menschliche Körper biologisch dafür gemacht ist, so lange überhaupt zu funktionieren.
Finden Sie das denn ungerecht, dass die einen älter werden als die anderen?
Also diese gesundheitliche Ungleichheit ist natürlich, wenn man so will, nicht gerecht. Und deswegen wäre es eben wichtig, dass in diesen Bevölkerungsgruppen vermehrt dafür gesorgt wird, dass eben die Anstrengungen zur Prävention besser ankommen. Das Wissen, was man hat über, wie sich die Gesundheit erhalten lässt, ja, und dass das besser ankommt.
Aber dafür müsste man doch eigentlich erstmal definieren, ob ein langes, ein sehr langes Leben mehr Vorteile hat als ein kurzes. Weil vielleicht kann ich mich ja gar nicht darüber freuen, dass ich 100, 120 werde, weil ich die letzten 40 Jahre Tabletten nehmen muss und es eher anstrengend als easy ist.
Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange die gesunde Lebenserwartung ist. Die Lebenszeit, die Sie ohne jegliche Beeinträchtigungen oder Einschränkungen gesundheitlicher Art, körperlicher oder mentaler Art verbringen.
Okay.
Die hat sich in den letzten Jahren erweitert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir werden gegen das Ende des Lebens richtig krank. Die meisten jedenfalls, auch wieder eher die Bessergestellten, die sozial Starken. Aber was dazu kommt, ist, dass wir heute dank des medizinischen Fortschrittes auch mit mehreren Krankheiten und mit auch schweren Erkrankungen, die früher vielleicht nicht unbedingt zu behandeln gewesen wären, heute überleben können und auch damit dann länger zurechtkommen. Wenn Sie natürlich lange gesund bleiben, dann werden Sie sich Ihres Alters erfreuen, müssen sich dann allerdings auch überlegen, was Sie mit dieser geschenkten Zeit, was Sie damit anfangen.
Gehen wir mal von dieser Riesenzahl aus, 150 Jahre. Ich habe vorhin Juhu geschrien und habe gesagt, 75 Jahre lang in Rente. Aber das kann ja momentan zumindest noch kein Staat stemmen.
Das wird auf jeden Fall ein Faktor sein, der zu überlegen ist, wie gehen wir damit um, dass jetzt schon ja ein hoher Anteil der Bevölkerung über diese klassische Rentengrenze 65 hinaus ist. Und das werden ja mehr werden, wenn die Babyboomer-Generation dann so um 2030 rum in Rente geht. Da wird man sich auf jeden Fall was überlegen müssen. Das kann so nicht gehen.
Sabine Sütterlin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, über die Lebenserwartung und wieso es da weiterhin so krasse Unterschiede in den verschiedenen Regionen des Landes und der Welt gibt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In die Redaktion gefahren oder ihr vielleicht auch zur Arbeit, zur Uni. Mit dem Fahrrad ist sowieso deutlich praktischer. Man muss keinen Parkplatz suchen. Man lehnt das Fahrrad ans Gebäude, geht hoch und gut ist. In Hongkong, da hat ein Manager auch keinen Bock mehr auf Parkplatzsuche gehabt. Hat aber nicht das Fahrrad genommen, sondern er hat sich einen Stellplatz gekauft. Rahel, und dieser Parkplatz war teurer als das, was wir beide zusammen in mehreren Jahren, vielleicht sogar in einem Jahrzehnt verdienen.
Ja, ist traurig, aber wahr. Der hat 5,18 Millionen Hongkong-Dollar gekostet.
Umgerechnet?
Das sind fast 600.000 Euro.
Unfassbar.
Für einen Parkplatz.
Ja.
Also ist vielleicht so groß wie unser Studio hier. Medienberichten zufolge ist es derzeit der teuerste Parkplatz der Welt. Kostet mehr als manche Wohnungen in Hongkong, aber da kannst du natürlich auch kein Auto reinstellen.
Das stimmt. Also wenn ich jetzt 500 Milliarden auf dem Konto habe, sind natürlich 600.000 für einen Parkplatz nichts. Aber trotzdem, wer kauft denn für eine halbe Million einen Parkplatz, bitte?
Also Medienberichten zufolge ist der Käufer der Chef von einer Investitionsgesellschaft. Der dürfte die Kohle also wie gesagt haben. Dieser Parkplatz befindet sich auch in einem Luxushaus direkt an der Küste im Westen von Hongkong. Es ist auch nicht das erste Mal, dass so viel Geld für einen Parkplatz in Hongkong ausgegeben wird. Erst im Oktober gab es Berichte, da wurde ein Parkplatz für über 500.000 Euro gekauft.
Wieso? Wieso sind die Parkplätze dort so teuer?
Es liegt wohl vor allem an den extrem hohen Immobilienpreisen. Hongkong ist ja, was die Immobilienpreise angeht, die teuerste Stadt der Welt. Da leben mittlerweile mehr als 7 Millionen Menschen auf sehr, sehr kleiner Fläche. Das Bauland ist unglaublich teurer, weil es extrem knapp ist. Es gibt ja auch immer wieder diese Berichte über die Cage People, also Menschen, die sich keine Wohnung in Hongkong leisten können, die dann in so winzigen Holzkäfigen wohnen und für 2 bis 6 Quadratmeter irgendwie 450 Euro im Monat zahlen. Und da kannst du dir natürlich ausrechnen, was irgendwie so eine Luxusvilla kostet, beziehungsweise dann halt so ein Stellplatz in so einem Gebäude.
Den teuersten Parkplatz der Welt hat sich ein Manager in Hongkong gekauft. Fast 600.000 Euro hat er für diesen Stellplatz gezahlt, um sein Auto da zu parken.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Einfach mehr. Mehr Überwachung, mehr Kontrollen, mehr Verbindlichkeiten. Das ist die Antwort der Innenminister auf die Frage, wie schützt man Deutschland eigentlich gegen den Terror? Auf dieses Grundkonzept haben sich Bund und Länder jetzt auf ihrer Konferenz geeinigt. Die Union, die ist angeeckt, zum Beispiel mit ihrem Vorschlag, künftig auch Kinder im islamistischen Umfeld durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Aber genau das ist tatsächlich durchgekommen. Auch strittig war das Auslesen von WhatsApp-Nachrichten. Über den Sinn oder den Unsinn dieser Konzepte sprechen wir jetzt mit dem ZDF-Terrorismus-Experten Elmar Thewissen. Hallo.
Grüß dich, hallo.
Elmar, wie ich schon gesagt habe, es steht überall das Wort mehr drauf, mehr Kontrolle, mehr Polizei. Ist das eher eine Beruhigungspille für uns alle oder steckt deiner Meinung nach da ein guter Plan hinter den Ideen?
Also erstmal sind schon sehr gute Absichten dabei und auch ein paar gute Ideen. Aber das haben wir in der Vergangenheit auch immer schon mal gehabt. Das Entscheidende ist am Ende eben, wie wird es rechtlich umgesetzt und dann vor allen Dingen in der Praxis. Ich will nur ein kleines Beispiel nennen. Man will Gefährder mehr in Blick nehmen, also die in Deutschland möglicherweise Gewalttaten begehen können. Und dazu gehört natürlich, dass wenn ein Bundesland überfordert ist, so steht es im Konzept drin, dann soll es eben auch Hilfe vom Bund oder von anderen Bundesländern bekommen, um diese Gefährder wirklich im Blick zu behalten. Und die Frage ist dann immer, wird der Antrag auch wirklich gestellt und gibt man zu, dass man überfordert ist? Also es kommt am Ende auf die Praxis an.
Wir haben diese Woche schon mal über die Überforderung der Polizei gesprochen. 22 Millionen Überstunden in Deutschland im vergangenen Jahr. Wie soll denn das mehr Polizei da konkret umgesetzt werden?
Ja, das lässt das Konzept eben offen. Da steht jetzt nicht drin, dass ganz viel neues zusätzliches Personal kommt. Man muss aber auch fairerweise sagen, in den letzten Jahren ist Zusatzpersonal vor allen Dingen für Bundesbehörden beschlossen worden. Das ist auch auf dem Weg, aber es dauert eine ganze Weile, bis man, um diese Hunderte von Stellen zu füllen, dann auch tatsächlich das geeignete Personal gefunden und dann auch ausgebildet hat. Es wird ein paar Jahre dauern. Es wäre vielleicht interessanter gewesen, dafür zu sorgen, dass eben jeder Polizist, der sowieso unterwegs ist, wenn ihm was auffällt in Bezug auf gefährliche Personen, die in der Datenbank gespeichert sind, diese Informationen halt auch weitergibt. Das heißt also, dass die Routinearbeit der Polizei ein Stück weit gekoppelt wird mit der Terrorismusbekämpfung.
Eine Sache verstehe ich irgendwie überhaupt nicht, und zwar, wenn ein konkreter Verdachtsmoment da ist, dann kann man ja zum Staatsanwalt gehen oder die Behörden können das machen und dann den Menschen beobachten lassen. Aber warum kann man dann jetzt plötzlich 6- bis 14-Jährige vom Verfassungsschutz beobachten lassen? Da gibt es doch keinerlei Verdachtsmomente bei so jungen Menschen, oder?
Ja, es gibt natürlich Hinweise, dass in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich Terrorgruppen ganz gezielt ganz junge Leute angesprochen haben. Wir hatten einen 12-Jährigen, der tatsächlich in Ludwigshafen ja versucht hat, mehrere Bomben zu platzieren. Gott sei Dank beides fehlgeschlagen. Und das ist jetzt der Anlass für diese Maßnahme. Aber ich glaube, das lenkt ein bisschen ab vom Grundproblem. Also da sind zuerst mal natürlich Lehrer, Familien, Sozialbehörden und andere in der Pflicht, aufmerksam zu sein und dann Informationen möglicherweise an Behörden zu geben. Das ist erstmal das Effizientere. Und in der Tat geht die größere Gefahr tatsächlich schon von den vorhandenen Gefährdern aus und die sind in der Regel deutlich älter.
Weiteres Thema ist ja das Auslesen von WhatsApp-Nachrichten. Das heißt, der digitale Bereich darf nicht ein rechtsfreier Raum sein. SMS kann man ablesen, aber WhatsApp bisher nicht. Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club hat gestern bei mir in der Sendung gesagt, sie findet, dass der Staat da zum Hacker wird und das sieht sie problematisch. Siehst du es dennoch als notwendig an?
Also ganz ehrlich gesagt, es ist wirklich schwer nachzuvollziehen, warum, ich sag mal, für Telefonate und Briefe und E-Mail und andere Dinge die einen Regeln gelten und dann für Dienste, die halt verschlüsselt sind, andere Regeln gelten sollten. Ich glaube, wenn man dem Staat zubilligt, dass er Zugriff auf Kommunikation hat, dann ist das, was heute beschlossen wurde, konsequent, wenn, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, wenn das einer entsprechenden Kontrolle unterliegt, also wenn ein Richter zustimmen muss, wenn möglicherweise auch parlamentarische Kontrolle dann eben stattfindet, dann finde ich das in Ordnung, weil nicht einsehbar ist, dass da mit unterschiedlichen Regeln agiert wird.
Und wovon auch immer wieder die Rede ist, es muss gleiche Regeln gelten, müssen gleiche Regeln gelten, gleiche Verfahrensstandards für alle Bundesländer in Deutschland. Sind denn die Unterschiede immer noch so groß zwischen den einzelnen Bundesländern?
Ja, nehmen wir das Beispiel Umgang mit Gefährdern. Und das ist tatsächlich so, je nach politischen Konstellationen oder je nach Polizeigesetz gibt es da wirklich Unterschiede, wie man vorgeht. In einem Bundesland wird vielleicht eher einer, der ausreisepflichtig ist oder sogar abgeschoben werden könnte, auch tatsächlich abgeschoben, ein Gefährder, einer, der vielleicht einen terroristischen Hintergrund hat. In einem anderen Bundesland ist das nicht so. Deswegen macht schon Sinn, gleiche Regeln da zu haben. Es muss nur an irgendeiner Stelle dann natürlich auch überprüft werden. Und was ich eingangs schon sagte, ein Bundesland muss bereit sein, auch politisch bereit sein, solche Maßnahmen durchzuziehen. Wir haben hier in Deutschland momentan 140 Gefährder, die tatsächlich eigentlich ausreisepflichtig wären, die man auch abschieben könnte. Und momentan agiert jedes Bundesland da anders.
Und die Schleierfahndung ist jetzt dann vom Tisch, also nicht beschlossen worden. Die Bayern hatten das ja gewünscht.
Ist tatsächlich nicht beschlossen worden. Was auch nicht beschlossen wurde, ist die Frage, ob man Terrorismus in die Zuständigkeit ausschließlich von Bundesbehörden gibt. Es ist dabei geblieben, dass man sagt, nein, die Bundesländer können sich stärker an die Bundesbehörden wenden und die haben eine noch koordinierende Funktion. Aber da haben ja unabhängige Kommissionen bemängelt, dass es so eine Kultur der Unzuständigkeit in Deutschland gibt. Man schiebt gerne von einer zur anderen Behörde die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit. Insofern wird die Diskussion weitergehen, vermutlich auch jetzt im Wahlkampf ganz massiv, ob man nicht tatsächlich eine Zentralisierung der Zuständigkeit in Sachen Terrorismus bei Bundesbehörden braucht.
ZDF-Terrorismusexperte Elmar Thewissen hat die Entscheidungen der Innenministerkonferenz für uns eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ich habe lange Zeit in London gelebt, im Postcode-Bereich W12. Auf der anderen Seite unserer Straße, da ging der Postcode-Bereich W11 los. Und in W11 hat der Grenfell Tower gebrannt. Ein Haus mit 120 Apartments auf 24 Stockwerken. 12 Tote, rund 80 Menschen in Kliniken momentan. Ich kenne dieses Haus. Da war bis letztens noch eine große Baustelle, wurde aufwendig saniert für 10 oder 12 Millionen Pfund, wie es heißt. Und jetzt der Schauplatz für einen der schlimmsten Brände, die England je erlebt hat. Jens-Peter Marquardt ist ARD-Korrespondent in London. Jens-Peter, es heißt, wahrscheinlich wird die Zahl der Todesopfer noch weiter steigen. Bedeutet das, dass die Feuerwehr noch gar keine Ahnung hat, wie es in vielen Teilen des Gebäudes aussieht?
Doch, die Feuerwehrleute sind jetzt überall vorgestoßen, haben alles abgesucht, aber haben dort keine Lebenden mehr gefunden. Das war noch die Hoffnung, dass man dort vielleicht noch Eingeschlossene finden konnte. Aber jetzt geht es nicht mehr um Rettung, jetzt geht es da nur noch um Bergung und eben um den Versuch zu verhindern, dass dort Brandnester wieder aufleben könnten. Denn dieses Gebäude ist jetzt extrem aufgeheizt und es schlagen jetzt keine Flammen mehr durch diese Fensterhöhlen nach draußen. Aber sowas kann wieder entstehen und deswegen bleibt die Feuerwehr im Einsatz und wahrscheinlich nicht nur die kommende Nacht, sondern sogar die nächsten Tage.
Es hieß ja zwischenzeitlich, das Gebäude sei einsturzgefährdet. Davon ist nicht mehr die Rede?
Nein, das hieß es am Anfang, aber die Feuerwehr hat dann ihre Experten da nochmal ganz genau mit der Prüfung beauftragt, also Statikexperten, und die haben gesagt, dass es nicht akut einsturzgefährdet sei und deswegen sind die Feuerwehrleute da wieder reingegangen. Natürlich mit einem großen persönlichen Risiko unter Lebensgefahr, aber die Feuerwehr dachte eben noch, sie könnte da noch Lebende retten. Das hat sie auch getan. Insgesamt 65 Menschen konnten die Feuerwehrleute dort lebend aus diesem brennenden Gebäude herausholen.
Weiß man inzwischen schon was darüber, wie das Feuer ausgebrochen ist? Es ist ja noch relativ weit unten im Gebäude ausgebrochen.
Ja, also da gibt es noch keine offizielle Untersuchung der Brandursache, aber es gibt verschiedene Aussagen von Anwohnern und Bewohnern, und die aus der vierten Etage haben gesagt, dass in der einen Wohnung dort offenbar ein Kühlschrank gebrannt hat, und dann hat dieser Bewohner dort die anderen aufgeweckt und hat gesagt, bei mir brennt's, die sind dann alle rausgestürzt. Aber das ist normalerweise eine Geschichte, die die Feuerwehr sehr schnell auch in Hochhäusern unter Kontrolle bringt. Was dann passiert ist eben, dass dieses Haus innerhalb von Windeseile wirklich in hellen Flammen stand. Das ist etwas, was die Feuerwehr noch nie erlebt hat.
Wir beide kennen ja die Bausubstanz in London sehr gut. Die ist eher eine Katastrophe bei vielen Gebäuden. Aber umso mehr achten die Briten auf Brandschutz. Es gibt sehr strenge Vorschriften, Sprinkleranlagen, überall auch so Rauchmelder. Wie kann das sein? Also das muss ja auch ein technischer Fehler in diesem Gebäude gewesen sein, sage ich jetzt einfach mal.
Also Rauchmelder gibt es in der Tat in jeder Wohnung. Einen Zentralalarm hat es allerdings dort nicht gegeben. Es hat auch keine Sprinkleranlage gegeben. Aber was es dort in den vergangenen Wochen und Monaten gegeben hat, da ist ja eben, du hast es gesagt, ja über Monate gebaut worden. Unter anderem ist dort eine neue Fassade angebracht worden, eine Verkleidung der alten Betonfassade, auch zur Dämmung des Gebäudes. Und das könnte der Grund gewesen sein, warum warum eben dieses kleine Feuer sich so extrem schnell verbreitet hat, dass dort offenbar außen etwas verbaut worden ist, was eben extrem brandgefährlich ist und diesen kleinen Brand in ganz kurzer Zeit über das ganze Gebäude verteilt hat. Und darauf sind solche Gebäude nicht vorbereitet, dass also von außen plötzlich die Flammen da reinschlagen. Normalerweise ist man darauf vorbereitet, dass man im Innern einen Brand begrenzen kann. Aber das ist jetzt sozusagen die Hauptzielrichtung der Untersuchung, ist bei dieser Renovierung, ist insbesondere bei der Fassadenverkleidung etwas schiefgegangen. Und es hat jetzt gerade ein Kabinettstreffen hier gegeben und da hat der zuständige Minister gesagt, ähnliche Gebäude werden jetzt unter die Lupe genommen, ob auch bei anderen Dämmmaßnahmen möglicherweise solche Risiken jetzt auftreten könnten.
Nach dem Großbrand in einem Hochhaus in London war das Jens-Peter Marquardt aus London mit einem Update.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben vergangene Stunde darüber gesprochen, dass wir alle sehr viel älter werden, 100 Jahre, 110, 120, wie ich mit 150 aussehen werde. Das seht ihr heute Abend in unserer Instagram-Story. Wir haben mal so einen Blick hinter die Kulissen gemacht.
Ja, es ist sehenswert. Vor allem du mit 150.
Das sieht nicht schlecht aus. Aber generell, das sieht ein bisschen so aus, als würden wir uns einen Lauen machen den ganzen Tag über. Man sieht uns in
machen
der Sonne.
Machen wir aber nicht.
Machen wir nicht. Man sieht Pizza.
Mhm.
Ja, schaut mal rein. Unsere Instagram-Story, alles unter 20 Likes. Da bin ich beleidigt.
Ja, auch folgen. Deutschlandfunk Nova, Instagram.
Wir sprechen gleich über Produkte, die nicht so heißen dürfen, wie sie heißen.
Genau, geht es speziell um vegane Produkte. Ja. Wir entwickeln auch neue Namen. Heute gab es ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Und
Veggie-Butter zum Beispiel.
Veggie-Butter geht nicht.
Geht nicht?
Nein,
okay.
Geht nicht. Ich erkläre gleich warum und habe neue Namen parat.
Die Kokosmilch darf aber noch Kokosmilch heißen, obwohl es nicht aus dem Euter
kommt. Darf sie, ist eine Sonderregelung.
Okay.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Veggie-Käse und Tofu-Butter. Das geht nun wirklich nicht. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Mir ist völlig egal, wie Veganer ihre Produkte nennen. Aber in Luxemburg, da gab es heute ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Dabei ging es um eine Klage gegen das Unternehmen Tofu Town aus Wiesbaden. Die vermarkten ihre veganen Produkte nämlich zum Teil unter den Namen Veggie Cheese und Tofu Butter. Der EuGH hat jetzt entschieden, nope, bitte umbenennen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein, was genau steht in dem Urteil drin?
Ja, der EuGH sagt eben, rein pflanzliche, also vegane Produkte dürfen nicht als Milch oder Butter, Käse oder Rahm vermarktet werden. Diese Bezeichnungen dürfen wirklich nur tierische Produkte tragen. Das heißt, es müssen Milchprodukte sein, die aus der normalen Eutersekretion von Tieren gewonnen werden. So heißt es in dem Urteil.
Schön.
Die Richter sagen halt, es besteht eine Verwechslungsgefahr, wenn vegane Produkte als Milch oder Käse oder eben Butter bezeichnet werden. Und dann kann der Kunde im Supermarkt unter Umständen nicht mehr unterscheiden, ob er da wirklich eine Kuhbutter oder irgendwie eine Tofu-Butter kauft. Es gibt aber auch Kritik an dem Urteil. Untersuchungen von Verbraucherschützern haben nämlich mal gezeigt, dass wirklich nur sehr, sehr wenige Kunden aus Versehen zum Beispiel irgendwie eine Soja statt einer Kuhmilch kaufen.
Glaube ich auch. Aber das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt vegane Produkte unter so einem Namen vertreibt, den eigentlich nur Milchprodukte haben dürften, dann muss dieser Name des Produkts geändert werden.
Ganz genau. Deswegen habe ich mir auch mal angeschaut, wie Produktnamen überhaupt entstehen und worauf es dabei ankommt, wenn man einen Namen von einem Lebensmittel entwickelt. Ich habe mir einen sehr, sehr bekannten deutschen Markenerfinder geschnappt. Manfred Gotter heißt er. Der hat schon so Markennamen wie Twingo oder Smart oder Megapearls oder Evonik kreiert. Also sehr viele bekannte Namen. Und der sagt eben, das Allerwichtigste ist, dass ein Lebensmittel oder ein Name einen Neuigkeitscharakter hat. Damit er überhaupt von, anderen 1000 Namen auffällt und dass der Verbraucher, wenn er diesen Namen eben sieht, wirklich sich damit beschäftigt. Also er muss was Überraschendes haben. Außerdem muss man so einen neuen Namen erklären, zum Beispiel in der Produktinfo dann unter dem Namen. Und der Name muss auch zum Produkt passen und er muss eben merkfähig sein. Im Idealfall sogar international einsetzbar. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass der Name ehrlich sein muss und stimmen muss. Also der soll keine falschen Versprechungen machen. Und deswegen hat Gotter mir eben auch gesagt, dass er dieses Urteil jetzt auch richtig findet.
Jetzt ist es aber so, Tofu Town nennt seinen Veggie-Cheese, seinen Veggie-Käse jetzt Pflanzenschmelzscheiben. Pflanzenschmelzscheiben, was hält Herr Gotter davon?
Er sagt, es ist ein Griff ins Klo. Sind viel zu viele Infos drin, ist für ihn einfach nur ein Wortungeheuer.
Also das ist weder kreativ, das ist einfach technisch gelöst. sagt, sowas kann man vielleicht drunter schreiben und dann sagt man, das ist noch akzeptabel, aber als Name alleine ist es letztendlich für mich nicht akzeptabel.
Also geht gar nicht. Auf Facebook gab es einen kreativeren Vorschlag, Tofu Wabohu. Mhm. Ich habe Manfred Kotter gefragt, was er dazu sagt, hat auch eine klare Haltung.
Das ist doch lächerlich. Das gibt so Tendenzen, das sind auch bei Friseurbezeichnungen. Oder bei Öffnungen von besonders intelligenten Kleiderläden, Dr. Jekyll und Mr. Clyde. Dann lacht man kurz und damit ist das Ding mal kurz aktuell und dann ist es einfach langweilig.
Ich habe bei Dr. Jekyll und Mr. Clyde auf jeden Fall kurz gelacht. Aber Gotthard sagt auf jeden Fall, es müssen halt Namen sein, die lange halten. Und man sollte durchaus auch mutig sein, was zu nehmen, was überrascht. Und es sollte wirklich was Neues sein.
Dann lernen wir jetzt mal was. Wie würde er als Namenentwickler vorgehen?
Er hat gesagt, er würde erstmal versuchen zu begreifen, was das überhaupt für ein Produkt ist und was ist das auch für ein Unternehmen, also damit man weiß, wie die überhaupt denken. Und dann würde er halt anfangen zu diskutieren. In einer Gruppendiskussion, kommt der Name jetzt an? Ist der interessant? Ist der merkfähig? Ist der überraschend? Und dann muss man den Namen auch sprachlich prüfen und dann kommen noch viele weitere Prüfungen, die man da machen muss. Und dann hat man vielleicht die Chance, ein Unikat zu schaffen, sagt er. Ich habe, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, natürlich jetzt auch mal überlegt. Ich mache dir jetzt mal einen Vorschlag für eine Tofu-Butter.
Sehr gerne.
Und du sagst, was du davon hältst. Aha. Bereit?
Ja.
Also Tofu-Butter, der neue Name Prinz Liu.
Prinz Liu?
Mhm.
Klingt nach Keksen. Ich weiß nicht warum, aber warum Prinz Liu?
Du bist überrascht.
Ja, ich bin sehr überrascht.
Siehste, ich habe nämlich so ein bisschen, das ist schon mal gut, hat Gotthard gesagt. Ich habe ein bisschen gelesen, wo Tofu herkommt. Es gibt verschiedene Mythen und einer dieser Mythen besagt eben, dass die Herstellung von Tofu von einem chinesischen Prinzen erfunden wurde und der hieß Liu An. Deswegen habe ich mir gedacht, Prinz Liu, und unter dem Namen würde ich dann erklären, was das genau ist, mhm. Also diese Tofu-Butter. Ohne Butter zu verwenden. Wenn jetzt jemand Interesse an diesem Namen hat, kann er sich vertrauensvoll an mich wenden.
Hast schon eine Marke angemeldet? Hast schon die...
Ich muss gleich los.
Domain
schnell.
Gesichert. Mhm. Prinz Liu, der Vorschlag von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein als neuer Name für Tofu-Butter. Die muss nämlich umbenannt werden, weil der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass vegane Produkte nicht als Milch, Butter oder Käse oder Rahm bezeichnet werden dürfen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das ist eine unfassbare Zahl. Jeder 10. heutige Erwachsene hat in seiner Kindheit sexuellen Missbrauch erlebt hier bei uns. Jeder 10. Und um aufzudecken, wie und wo Missbrauch stattfindet, wer die Täter sind und was da helfen könnte, Missbrauch auch zu vermeiden, hat die Bundesregierung vor einem Jahr eine Kommission ins Leben gerufen. Die hat heute in Berlin einen ersten Zwischenbericht nach diesem ersten Jahr vorgestellt. Unser Kollege Stefan Maas war da dabei. Stefan, was sind bisher die Ergebnisse der Untersuchung?
Naja, die Gespräche, die bisher geführt worden sind, die zeigen, dass in rund 70% der Fällen der sexuelle Missbrauch in der Familie oder zumindest im nahen Umfeld stattgefunden hat. Und über die Hälfte der Betroffenen, die hat berichtet, dass die Täter der Vater waren oder jemand, der die Vaterrolle eben übernommen hatte. Und es ist in den Gesprächen auch oft gesagt worden, dass die Betroffenen als Kinder eben oft keine oder erst sehr spät Hilfe bekommen haben, obwohl andere Familienangehörige wussten, was da passiert ist, aber eben geschwiegen haben oder sie auch nicht beschützt haben. Und in diesem ersten Zwischenbericht, der jetzt vorgelegt worden ist, da hat man sich eben auch besonders die Rolle der Mütter angesehen. Denn die Mütter können auch Täterin sein, das ist aber eher in sehr wenigen Fällen so gewesen, sondern sie waren eher Mittäterin oder besser gesagt Mitwisserin, die eben nichts gemacht haben. Und dann fragt man sich eben, warum schützt eine Mutter ihr Kind nicht? Und da ist in den Gesprächen rausgekommen, es war oft die Abhängigkeit vom Vater bzw. vom Ehemann. Es gab Gewalt in der Ehe, Angst vor Verlust des Partners oder der Familie. Und dann hat man noch festgestellt hinterher, nachdem diese Kinder dann manchmal aus den Familien rausgeholt worden sind, dann hat es auch noch Missbrauchserfahrungen gegeben in Institutionen, wo sie dann hingekommen sind, nachdem sie eben aus der Familie rausgeholt worden sind.
Das sind alles so die typischen Fälle, die man schon erahnt hat, die jetzt irgendwie bestätigt werden. Die Kommission, die bezieht ja ihre Erkenntnisse aus den Berichten von eben Betroffenen. Aber wie kommt sie da ran? Also wie arbeitet die Kommission?
Ja, als die Kommission damals ihre Arbeit aufgenommen hat, hat sie eben aufgerufen, sich zu melden. Und so ist es tatsächlich auch. Also seit Mai 2016 haben sich über 1000 Betroffene gemeldet, um vertrauliche Gespräche mit diesen Kommissionsmitgliedern zu führen. 200 konnten bisher schon angehört werden und bei weiteren Fällen hat es eben schriftliche Statements gegeben. Und die Anhörung, die sieht immer so aus, es gibt ein Team von 2 Personen, Auf Wunsch des Betroffenen kann auch noch eine Vertrauensperson teilnehmen. Und so eine Anhörung, die dauert dann 2 Stunden. Und die Betroffenen entscheiden eben selber, was sie diesen Kommissionsmitgliedern mitteilen möchten, also was sie erzählen möchten oder nicht. Sie müssen sich nicht beweisen. Also wenn nachgefragt wird, dann geht es um Verständnisfragen, gar nicht so sehr um die Echtheit zu überprüfen. Und nach dem Gespräch werden die Betroffenen auch nicht alleine gelassen, sondern es gibt auch hinterher nochmal Hilfsangebote, weil so ein Gespräch dann ja doch sehr aufwühlend ist.
Es soll ja aber nicht nur bei diesen Gesprächen bleiben. Was will die Kommission denn mit diesen Untersuchungen erreichen? Wie soll es denn dann weitergehen?
Ja, letztendlich fordert die Kommission auch, dass dieses Thema sexueller Missbrauch als wirklich wichtig auch von der Politik wahrgenommen wird, dass zum Beispiel die Aufarbeitung, also auch die Arbeit dieser Kommission, über 2019 hinausgeht. Bis dahin soll diese Kommission eben arbeiten und bis dahin ist sie auch finanziert. Und die Kommissionsvorsitzende Sabine Andresen, die hat gesagt, sie hätte sich eigentlich mehr Geld für die Kommission gewünscht, weil man dann auch schon viel mehr Gespräche hätte führen können, also nicht nur diese 200 bisher, aber sie hätte auch gerne mehr Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel das Recht, Akten von Täterinnen und Tätern einzusehen, Vertreter von Organisationen einzuladen oder eben auch die Möglichkeit, mit Täterinnen und Tätern wirklich zu sprechen. Und dass da noch großer Nachholbedarf bei diesem Thema ist, das sagt zum Beispiel auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig. Und der hat eben gesagt, die Bekämpfung von Missbrauch ist unter der Großen Koalition wirklich auf Sparflamme gelaufen, denn die Zahl der Fälle ist nicht zurückgegangen. Bisher gibt es immer noch etwa 12.000 Ermittlungsverfahren pro Jahr wegen sexuellen Missbrauch.
Und wir bekommen ja auch immer mehr mit in der Öffentlichkeit durch verschiedene Skandale in den vergangenen Jahren, zum Beispiel in der Odenwaldschule. Da ist das Thema Missbrauch viel öffentlicher geworden als vielleicht vorher. Hat das vielleicht schon dazu geführt, dass sich Betroffene eher darüber jetzt auch äußern als in den Jahren zuvor? Vielleicht sogar auch eher Hilfe einfordern und Hilfe finden?
Ja, das ist schon gut möglich. Denn es ist natürlich immer so, dass man erstmal denkt, man ist mit dieser Erfahrung alleine. Und wenn man merkt, es gibt auch andere Betroffene und es wird auch in einem institutionellen Umfeld, sage ich jetzt mal, darauf reagiert. Also es gibt runde Tische, es gibt so eine Kommission wie eben die, die heute ihren Zwischenbericht vorgelegt hat, dann traut man sich vielleicht auch tatsächlich, sich an diese Menschen zu wenden, denn ein großes Thema beim Thema Missbrauch ist ja auch immer, dass diese Betroffene die Erfahrung gemacht haben, dass man ihnen früher nicht geglaubt hat, dass man versucht hat, sie zum Schweigen zu bringen. Und jetzt merken sie eben, es gibt doch Menschen, die sich dafür interessieren, die ihnen Glauben schenken und die ihnen vielleicht auch helfen können. Und das ist dann natürlich vielleicht oder ermöglicht dann auch den Schritt, sich eben mit der eigenen sehr schmerzvollen Geschichte ja eben an so eine Kommission zum Beispiel zu wenden.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Maas im Berliner Hauptstadtstudio über einen Zwischenbericht der Bundesregierung über Kindesmissbrauch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ihr hört unsere Wissensnachrichten tagsüber immer so gegen 15:45, den ganzen Tag über ab morgens und abends bei uns. Gibt's ein Best-of daraus. Jetzt von Sophie Stiegler.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wenn die saubere Luft nicht zu dir kommt, musst du zur sauberen Luft gehen. So könnte man das Prinzip eines Londoner Projekts beschreiben. Die Organisation Cross River Partnership hat eine interaktive Karte ins Netz gestellt, die Fußgängern hilft, Luftverschmutzung aus dem Weg zu gehen. Forscher des King's College wollten wissen, ob es tatsächlich einen Unterschied macht, wenn man an Hauptverkehrsstraßen entlangläuft oder Nebenstraßen nimmt. Sie haben 7 viel benutzte Routen durch die Stadt getestet. Mit dabei waren zum Beispiel die Strecke von Euston Station nach King's Cross und von Covent Garden nach Embankment an der Themse. Das Ergebnis? Auf den Nebenrouten bekamen die Testspaziergänger im Schnitt gut 50% weniger Ruß ab. Laut den Forschern ein Zeichen dafür, dass auch die Gesundheit auf den Nebenstraßen weniger unter Autoabgasen und Feinstaub leidet. Der Schwarzwald darf sich jetzt Biosphärenreservat der UNESCO nennen. Nicht der ganze Schwarzwald, sondern gut 600 Quadratkilometer im Süden. Die sollen nur noch nachhaltig bewirtschaftet werden, um Lebensräume und die Kultur zu erhalten. Das hat die UNESCO-Kommission mitgeteilt. Sie spricht von einer einzigartigen Landschaft mit hoher biologischer und kultureller Vielfalt. Dazu gehören zum Beispiel Bergweiden, auf die die Bauern bis vor kurzem noch große Herden mit traditionellen Rinderrassen getrieben haben. Auch diese Rassen sollen laut UNESCO erhalten werden. Begeistert war die Kommission auch vom Auf und Ab der Landschaft. Kein anderes deutsches Mittelgebirge habe größere Höhenunterschiede auf so kleinem Raum. Daneben spielt auch die Kultur eine Rolle. Die vielen Trachten der Dörfer dort, die Holzschnitzkunst und die traditionellen Schwarzwaldhäuser mit ihren besonderen Dächern. Von Außerirdischen kriegen wir ja zurzeit leider nicht so viele Nachrichten, also machen wir uns unsere eigenen. Das dachte sich wohl René Heller vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung und er fing an, eine verschlüsselte Botschaft zu schreiben. Schon mal zum Üben für den Ernstfall sozusagen. Den knapp 2 Millionen Stellen langen Binärcode aus Einsen und Nullen stellte er vor gut einem Jahr auf Facebook und Twitter. Daran konnten sich Interessierte ausprobieren. Jetzt hat Heller veröffentlicht, wie oft seine SETI Decrypt Challenge eigentlich geknackt wurde. 300 Zuschriften hat er nach eigenen Angaben bekommen, knapp 70 davon waren richtig. In der Botschaft waren ein paar Hinweise zur Entschlüsselung versteckt, zum Beispiel eine Liste von Primzahlen. Dazu gab es Infos darüber, wie die Alien-Absender aussehen, wie lange sie leben und wo sie wohnen. Weil Außerirdische wohl kaum Meter und Zentimeter benutzen, wurden die Angaben in Naturkonstanten wie der Lichtgeschwindigkeit ausgedrückt. Ob das Training was geholfen hat, können wir zum Beispiel im Jahr 2020 testen. Dann soll das Radioteleskop SKA fertig sein und auch im All nach fremden Botschaften lauschen.
Deutschlandfunk Nova.
Wir wissen alle, Präsident Trump arbeitet im White House. Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner auch. Sowas geht in den USA eigentlich nicht, höchstens über Umwege mit irgendwelchen Beraterverträgen. Sowas soll in Frankreich aber bald auch gar nicht mehr gehen. Im Kampf gegen Skandale und Affären in der Politik hat das französische Kabinett von Emmanuel Macron heute über ein Gesetz beraten zur, ja, so kann man sagen, Moralisierung der Politik. Das hatte Macron schon im Wahlkampf versprochen. Warum war und warum ist ihm das Thema so wichtig? Daniela Junghans, ARD-Korrespondentin in Paris. Sorry, hier ist er.
Weil es in Frankreich schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder Interessenkonflikte gegeben hat und auch gibt, weil es auch Fälle von Korruption gegeben hat. Gerade erst im Präsidentschaftswahlkampf war so ein Fall. François Fillon hätte eigentlich neuer konservativer Präsident werden können, wäre er wahrscheinlich auch geworden. Also alle Umfragen haben ihn vorne gesehen, wenn denn er nicht über eine Affäre gestürzt wäre. Seine Frau und seine Kinder hat er als Assistenten beschäftigt. Das ist legal. Wohl aber ohne Gegenleistung, das ist dann weniger legal. Also sowas erschüttert in Frankreich genau wie in Deutschland auch das Vertrauen der Menschen. Und dieses neue Gesetz soll eben helfen, sowas zu vermeiden. Das Gesetz heißt im Übrigen auch zur Wiederherstellung des Vertrauens. Also mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Und was steht genau drin?
Also es ist so ein Paket von verschiedenen Gesetzen und Regelungen. Da steht zum Beispiel drin, dass man eben keine engen Familienangehörigen mehr einstellen darf als Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro oder im Ministerbüro. Da steht aber auch drin, dass man nicht gleichzeitig Bürgermeister und Minister sein kann. Dann soll es den Abgeordneten etwas schwerer gemacht werden, bezahlt Beratungsdienste anzubieten. Es geht also im Kern darum, Interessenkonflikte auszuschließen oder möglichst auszuschließen. Und man will auch ein Stück weit weg vom Berufspolitiker, weil vorgesehen ist, dass man nur noch maximal 3 Legislaturperioden nacheinander denselben Job machen kann.
Gab es denn bisher keinerlei Regelungen für solche Fälle?
Doch, natürlich gab es die, aber die reichten wohl nicht immer. Also ich mache das mal an einem Beispiel. Alain Juppé, erinnert sich der eine oder andere vielleicht, war mal in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre Premierminister in Frankreich und später war er auch noch Außenminister unter Nicolas Sarkozy. Der Mann ist 1995 Bürgermeister von Bordeaux geworden. Und ist das bis heute. Mhm. Neben seinem Premierministerjob, neben seinem Ministerjob, das ist nicht nur ein zeitliches Problem, das muss man ja eigentlich, muss man beide Jobs ja ordentlich machen, das ist auch ein Loyalitätskonflikt. Juppé ist sowieso ein gutes Beispiel, der ist auch mal in Sachen illegale Parteienfinanzierung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und war ein Jahr lang unwählbar, also durfte gar nicht einen entsprechenden Job haben. Dann ist er halt für ein Jahr als Dozent ins Ausland gegangen, ist zurückgekommen, wurde wieder gewählt von den Franzosen und ist wieder Bürgermeister geworden und wurde dann eben Minister. Also die Franzosen sind da ein Stück weit auch dran gewöhnt. So alltäglich ist das.
Okay. Wo es so ein neues Gesetz gibt oder eingeführt wird, da gibt es meistens auch Kritik von den politischen Gegnern. Was sagen die momentan?
Also die politischen Gegner halten sich relativ zurück. Es gibt eher einige, die sagen, es geht uns nicht weit genug, da könnte man noch mehr reinschreiben. Andere sagen, das sei eigentlich unnötig, man müsste nur bestehende Gesetze härter auslegen. Ja, und dann gibt's natürlich die Leute, die von dieser ganzen Angelegenheit immer profitiert haben. Die finden das Gesetz natürlich nicht so toll, aber die sagen das natürlich eher nicht so öffentlich.
Es ist davon auszugehen, dass das neue Gesetz durchgeht. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Vertrauens von Emmanuel Macron. Daniela Junghans war das mit den Infos aus Paris in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Eine Meldung, die uns heute hier in Deutschlandfunk Nova zum Schmunzeln gebracht hat, kommt aus Duisburg von der Polizei. Da gab es nämlich einen riesen Polizeieinsatz. Tatort war da die B, die Bundesstraße 288 bei Duisburg. Was ist da genau passiert, Rai?
Auf dieser Bundesstraße 288 spielten sich gestern Abend sehr dramatische Szenen ab. Man kann es nicht anders sagen. Jawohl. Mehrere Augenzeugen haben beobachtet, wie ein Autofahrer am Straßenrand hielt. Hat er seinen Kofferraum aufgemacht und dann hat er einen Schlafsack samt Mann aus dem Kofferraum rausgeholt und hat ihn einfach am Straßenrand abgelegt.
Also so eine verpackte Leiche, eingewickelte Leiche im Schlafsack, wie im Krimi.
Könnte man denken. Ja. Der hat sich dann wieder ins Auto gesetzt und ist einfach davongefahren. Und dann haben sich bei der Polizei halt diverse Beobachter gemeldet, die sich natürlich Sorgen gemacht haben. Die Polizei hat daraufhin die Bundesstraße komplett abgesperrt, mehrere Streifenwagen losgeschickt, die diesen Autofahrer gesucht haben und auch den Mann in diesem Schlafsack, der war nämlich auch wieder verschwunden.
Okay, bei so vielen Zeugen, da muss doch irgendwer das Kennzeichen aufgeschrieben haben, zumindest gemerkt haben, oder nicht?
Ja, die Polizei kam dann anscheinend auch irgendwann auf die Idee, den Halter dieses Wagens zu ermitteln. Und da kam dann bei heraus, es war alles nur ein krasses Versehen. Auf der Wache hat sich dann hinterher ein Filmteam gemeldet und die haben eben erklärt, ja, sie haben nur einen Film gedreht. Es könnte für die jetzt allerdings ziemlich teuer werden. Die Polizei prüft nämlich gerade, ob die diese Dreharbeiten angemeldet hatten. Mhm. Ansonsten müssen sie die Kosten für diesen aufwendigen Polizeieinsatz eventuell übernehmen.
Sowas kommt immer mal wieder vor, ne? Dass es irgendwie keine Drehgenehmigung gab oder man die nicht beachtet hat. Vor kurzem gab es auch so einen Fall in Dortmund.
Ja, da war im April in der Innenstadt gab es einen SEK-Einsatz in der Dortmunder Innenstadt, einen Tag nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus vom BVB. Da haben bewaffnete Männer mit Maschinengewehren vor einem Geschäft posiert. Und dann hat die Polizei eben dieses Sondereinsatzkommando losgeschickt. Die haben in dieser Straße mehrere Geschäfte gestürmt und haben dann eben vier Männer gefunden, aber eben nicht mit echten Maschinenpistolen, sondern mit täuschend echt aussehenden Soft-Air-Pistolen. Und dann kam hinterher eben raus, ja, die wollten Aufnahmen für ein Hochzeitsvideo machen. Der Zeitpunkt, den die dafür gewählt haben, war natürlich denkbar bescheuert, direkt nach so einem Anschlag.
Wenn ihr in Zukunft auf die Idee kommen solltet, so einen Actionfilm selbst drehen zu wollen, machen ja viele gerne mal besser vorher anmelden oder da machen, wo es niemand sieht, auf dem eigenen Grundstück, in der eigenen Wohnung, dann gibt es keine Polizeieinsätze. Rai war das über Polizeieinsätze, die wegen Dreharbeiten ausgelöst wurden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Zum Abschluss unserer Sendung heute Abend wollen wir noch gratulieren. US-Präsident Donald Trump wird nämlich heute 71 Jahre alt. Alles Gute wünschen ihm ja nicht unbedingt alle, vor allem seine politischen Gegner nicht. Deswegen gab es ja auch ein nicht so angenehmes Geburtstagsgeschenk von 190 demokratischen Abgeordneten. Sie haben Klage eingereicht gegen Donald Trump. Er soll nämlich als Besitzer verschiedener Hotels Geld von ausländischen Regierungen bekommen haben. Deswegen hatten vor zwei Tagen auch schon Generalstaatsanwälte von zwei Bundesstaaten Klagen eingereicht. Da sprechen wir jetzt drüber mit Thilo Kössler, unserem Korrespondenten in Washington. Grüß dich, hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Thilo, Trump hatte eigentlich versprochen, dass er seine Geschäfte an seine Söhne abgibt. Wieso ist das bisher nicht passiert oder ist es passiert?
Trump hat sich aus den aktiven Geschäften zurückgezogen und gewissermaßen die Geschäftsführung und das Management seinen Sohn überlassen. Aber er hat sich nicht getrennt von seinen Geschäften. Er hat sie nicht verkauft oder einem unabhängigen Treuhänder übergeben. Er hat das damit begründet, dass das viel zu kompliziert wäre und viel zu viele Fragen nach den Erlösen aufwerfen würde. Aber es hat nun den Effekt, dass Trump an den Gewinnen tatsächlich beteiligt ist, seines riesigen Unternehmenskonsortiums. Und er nützt seinen Namen, um seine Geschäfte via seine Söhne noch auszuweiten. Zwei Beispiele. China hat seit seiner Amtsübernahme 40 Marken der Marke Donald Trump eine Lizenz erteilt. Und die Geschäfte mit dem Luxushotel laufen wie geschmiert, die Donald Trump kurz vor seiner Wahl in Washington unweit des Weißen Hauses eröffnet hat. Das Hotel ist mittlerweile Anlaufstelle für viele Politiker und Diplomaten, die sich dadurch offenbar Vorteile erhoffen. Allein Saudi-Arabien soll Hunderttausende Dollar schon dort gelassen haben. Mhm. Und die Kläger sagen eben, das ist ein Verstoß gegen das sogenannte, eine Klausel, die heißt Emoluments Clause, eine Klausel in der Verfassung, die Geschäfte von Amtsträgern mit Ausländern verbietet.
Welche Konsequenzen könnten die Klagen für ihn nach sich ziehen? Lass mich raten, wie immer keine, ne?
Ja, es ist bereits die dritte Klage dieser Art. Im Januar hat eine nichtstaatliche Organisation geklagt. Du hast angesprochen vom Montag die Klage der beiden Bundesstaaten Washington D.C. und Maryland und jetzt eben die Klage der 190 demokratischen Abgeordneten und Senatoren. Und es geht immer um denselben Vorwurf und da steht Rede gegen Gegenrede. Das Justizministerium hat schon Stellung bezogen. Es hat in einem 70-seitigen Gutachten gesagt, dass die Verfassung zwar normale Amtsträger daran hindert, mit Ausländern Geschäfte zu machen, aber eben nicht Präsidenten. Aber trotzdem erhöht das natürlich den Druck auf Donald Trump. Er steht von zwei Seiten unter Beschuss. Einmal natürlich die Russland-Affäre und jetzt auch noch diese Klagen wegen seiner Interessenkonflikte.
Du sagst es, die Vorwürfe, seine Hotelgeschäfte betreffen, sind aktuell nicht die einzigen Probleme von Donald Trump, sondern in vergangenen Tagen gab es auch immer wieder Gespräche wegen der angeblichen Russland-Kontakte der Mitarbeiter. Was ist dabei rausgekommen?
Das ist jetzt ganz schwierig, das in aller Kürze zusammenzufassen. Es gab zwei Aussagen, die bemerkenswert waren in diesem Geheimdienstausschuss, der diese Vorgänge untersucht. Einmal war es James Comey, der Ex-FBI-Chef, der von Donald Trump entlassen worden ist. Er hat kräftige Vorwürfe an Donald Trump erhoben. Er habe massiven Druck ausgeübt, das Verfahren gegen Trumps kurzzeitigen nationalen Sicherheitsberater einzustellen wegen seiner Russland-Kontakte. Und er hat sich unter Druck gesetzt gefühlt, James Comey, weil Trump von ihm bedingungslose Loyalität eingefordert hat. Beides wirft kein gutes Licht auf den Präsidenten. Und gestern gab es eine zweite Anhörung von Jeff Sessions. Das ist der Justizminister, der zu den engsten politischen Weggefährten des Präsidenten zählt. Und er ist vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er offenbar sehr große Erinnerungslücken hat. Also da ist eigentlich nichts rausgekommen.
Wie sieht's aktuell generell rund um Trump aus? Ist er als Präsident noch gut tragbar? Wie stark steht die Bevölkerung noch hinter ihm?
Nein, sie steht nicht mehr hinter ihm. Die Zustimmungswerte sinken und sinken. Noch nie hat ein amtierender, kurz nach Amtsantritt, ein amtierender Präsident so schlechte Zeugnisse bekommen. Selbst unter seinen Wählern ist die Zustimmungsrate auf 35% gesunken. Der überwiegende Teil der Amerikaner ist der Ansicht, dieser Präsident ist ein schlechter Präsident. Nur, es gibt eben keine Möglichkeit einer politischen Abrechnung. Die erste Möglichkeit kommt bei den sogenannten Midterm Elections, bei den Zwischenwahlen im nächsten Jahr. Und da wird man dann sehen, ob Donald Trump seine Wählerschaft wieder mobilisieren kann, die ja vorwiegend aus weißen Arbeitern der unteren Mittelschicht besteht, oder ob es da jetzt kräftig bröselt. Das muss man abwarten.
Thilo Kößler, Washington, in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön. Und weißt du, Rahl, nicht nur Donald Trump hat heute Geburtstag, sondern auch...
Du?
Nee, Alois Alzheimer. Der Erfinder bzw. Entdecker der gleichnamigen Krankheit, seit über 100 Jahren schon tot. Und Steffi Graf.
Oh, Happy Birthday, herzlichen Steffi Glückwunsch. Graf.
Und Haiducci, kennst du die noch? Mayahi.
Oh ja.
Aber auch die Frau, die da mitgesungen hat.
Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und an alle anderen, die heute Geburtstag haben.
Auch. Das war die Redaktionskonferenz an diesem Mittwochabend. Ralf Klein war dabei.
Tschüss, alles Gute.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.